Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ja, und wir können uns heute freuen auf eine ganz tolle Schauspielerin, ob in Erfolgsserien wie Sturm der Liebe, In aller Freundschaft oder Der Bergdoktor. Sie ist im Grunde genommen so ein bisschen das geliebte Serienbiest. Aber hinter ihr liegt auch eine ganz tolle Theaterkarriere. Und jetzt mit ihrem Buchdebüt ist sie auch noch Bestseller-Autorin geworden. Herzlich willkommen, Claudia Wenzel.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Das klingt alles unheimlich gut, ne?
Ja, das klingt wahnsinnig gut.
Wahnsinn. Und das mit dem Maßregeln. Wir haben es gerade schon angesprochen. Also der war immer großes Thema auf Sportwettkämpfen, denn du warst ja richtig im Leistungssport unterwegs.
Also ich habe richtig Leistungssport gemacht, ich greife den jetzt hier nochmal und hatte zum Glück in DDR-Zeiten eine Westoma, die uns ab und zu Westpakete schicken konnte. Mhm. Die waren oft gefüllt mit diesem Maßriegel und bei Wettkämpfen gibt es ja dann immer die Phase, wo man sich erwärmt und wo man dann, bevor es losgeht, zum Start. Und wenn dann die Sachen ausgezogen wurden und man kurz vor den Start ging, dann habe ich immer vor meinen Mitstreiterinnen den Maßriegel ausgepackt und gegessen und sie sozusagen psychologisch bearbeitet, indem sie alle dachten, jetzt isst die so einen teuren Westriegel, die muss einfach gewinnen. Und das hat mir immer sowas gegeben und diese Geschichte taucht natürlich in dem Buch auch auf und das ist sowas Lustiges, weil mir das heute immer noch manchmal Freundinnen von früher erzählen, die sagen mal, wenn du mal deinen Maßriegel rausgeholt hast, das war schon ganz schön gemein.
Das ist eine sehr schöne, taffe Geschichte, muss man auch sagen. Das ist so ein bisschen psychologische Kriegsführung an der Tartanbahn, kann man wirklich sagen. Und dann gab es ja vorher noch ein rohes Ei mit Traubenzucker und Zitrone, um körperlich fit zu sein. Ist das heute auch noch der Fall?
Nein, heute nicht mehr. Also das mache ich jetzt mal, sag mal, da mache ich noch ein bisschen Rotwein rein. Aber rohes Ei mit Rotwein und Traubenzucker. Wenn ich wirklich durch...
Das ist ein Scherz, oder?
Nee.
Ehrlich?
Ja, und das ist so, wenn jetzt, ich war gerade auf Theatertournee und das war sehr hart, weil fast jeden Tag in einer anderen Stadt. Und wenn dann so die Durchhängerphasen kommen, dann gibt es mal ein rohes Ei mit Traubenzucker und ein bisschen Rotwein. Wird zusammengequirlt und getrunken.
Das schmeckt bestimmt interessant.
Es schmeckt interessant, auf jeden Fall ist es voller Energie.
Das müssen wir alle, glaube ich, zu Hause mal ausprobieren, oder? So, ganz viel natürlich über deine persönliche Wendegeschichte werden wir heute lesen, ist ja Thema in deinem Buch. Mir blutet das Herz, wenn ich die norddeutsche Palme da im Wasser stehen sehe.
Mir auch.
Ist Grünkohl sowas für dich? Ich weiß ja, du isst am liebsten Pflaumenknödel.
Pflaumenknödel esse ich auch gerne, ja. Aber Grünkohl esse ich auch gerne. Und den habe ich jetzt auch gerade wieder zu Weihnachten gemacht. Und das ist einfach auch eine tolle Gemüsesorte. Finde ich wunderbar.
Und gesund auch.
Ja,
und auch wenn man nicht ganz so viel von den Würsten mit isst.
Nein, man kann das ja auch anders anmachen. Man kann sich ja auch ein bisschen was, man kann sozusagen auch nur ohne jetzt mit Wurst zu essen. Ich mache das auch ohne Wurst. Also ich mache das dann einfach mit scharf anbraten und mit einer guten Butter und dann schön durchziehen lassen.
Das ist eh eine tolle Köchin. Aber wir werden das jetzt alles mal von hinten aufrollen, würde ich sagen. Also, Schauspielerin und Autorin Claudia Wenzel ist zu Gast bei uns auf dem roten Sofa. Und Christine Donau stellt sie Ihnen vor.
Ich glaube, Sie vergessen gerade, wen Sie vor sich haben.
Sie wollen Krieg mit mir? Den haben Sie jetzt.
Ich kenne meine Rolle hier. Ich bin immer die Böse.
Aber was soll's? Ich kann es mir ja leisten.
Claudia Wenzel, Deutschlands Lieblingsserienbiest, kann aber natürlich auch anders. Ihr Durchbruch 1991 mit Lehrer Dr. Specht.
Ach, wenn Sie wissen wollen, wie glücklich ich bin, brauchen Sie nur Ihre Hand auf mein Herz zu legen.
Ja, ich bin genauso schamlos wie früher.
Und ich bin genauso schüchtern.
Hinter ihr liegt da aber schon eine Fernseh- und Theaterkarriere in der DDR.
Dein Kreiszahnarzt ist dir wichtiger als meine Gesundheit.
Aufgewachsen in der Lutherstadt Wittenberg entscheidet sie sich fürs Schauspielstudium in Leipzig. Brilliert dort 10 Jahre am Schauspielhaus.
Das war schon eine schöne Zeit. Also, da klopft das Herz.
Dort erlebt sie auch die Wendezeit hautnah mit.
Für mich war das schönste Erlebnis in meinem Leben die Wiedervereinigung.
Ihre Erfahrungen im geteilten und wiedervereinten Deutschland möchte sie weitergeben. Die Wahlberlinerin sagt, mein Herz ließ sich nicht teilen. Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit jetzt für Claudia Wenzel.
Ja, mein Herz ließ sich nicht teilen, so heißt das Buch, mit deiner ganz persönlichen Wendegeschichte. Wobei, eigentlich war der Titel die ganze Zeit ein anderer, der schwarze Filzstift, weil da ja auch eine Geschichte hinterhängt, die mal so ein bisschen zeigt, wie du eigentlich als Kind aufgewachsen bist.
Ja. Also es war eigentlich so, dass das Buch sollte eine Schauspielerbiografie werden, wie viele andere Bücher von Schauspielern auch. Und dann habe ich aber mit dem Verlag mich zusammengesetzt und habe gesagt, ich möchte gerne eigentlich eine Geschichte erzählen über meine 30 Jahre in der DDR und 35 Jahre in der BRD, in dem wiedervereinten Deutschland. Und dann hat der Verlag erst mal ein bisschen geguckt und hat gedacht, jetzt politisches Buch vielleicht von einer Schauspielerin. Waren aber ganz offen und dann habe ich einen eine Geschichte geschrieben, die hieß Der schwarze Filzstift. Und das war dann der Arbeitstitel. Und das hat damit zu tun, dass ich als junges Mädchen, die Geschichte können wir ja durchaus erzählen, oder? Mhm. Also ja, als junges Mädchen in der Schule Zeichenunterricht hatte und von meiner Oma eine große Packung Filzstifte bekommen habe und die mit in die Schule genommen habe, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, es wird nichts von dem Westzeug mit in die Schule genommen. Das war verboten, das durfte man einfach nicht. Das war wirklich, am liebsten hätte man gewollt, dass man also Westverwandtschaft verschweigt.
Genau, und die Oma Ida hat ja in Bayern gelebt.
Die hat in Bayern gelebt.
Und die hat dann immer mal schöne Sachen geschickt.
Und die hat immer mal schöne Sachen geschickt, deshalb gehörten wir dann auch schon zu den Privilegierten, wenn wir Westpakete bekamen. Und da war eben dann so eine große Filzstiftpackung drin und ich habe sie dann eben doch mit in die Schule genommen. Entgegen den, sozusagen entgegen den Dingen, die meine Mutter vorher zu uns gesagt hatte. Und es passierte auch das, dass die Lehrerin dann zu uns sagte, so, da ist sie übrigens,
das ist Oma Ida,
die Oma Ida, da, die mit dem Hut, die so ein bisschen aussieht wie die Queen.
Ja, das habe ich auch gedacht bei dem Foto. Ich dachte erst, das wäre eine Serie.
Nein, sie war Schneiderin und hat dann auch immer sich selbst sehr schöne Sachen geschneidert. Ja. Und jedenfalls habe ich diese Filzstiftpackung mitgenommen und die Lehrerin stand dann irgendwann vor der Klasse, fragte, was das ist. Ich erzählte ihr von der Westoma. Dann nahm sie die Packung, stellte sich vor die Klasse und sagte, die anderen jungen Pioniere möchten doch auch sicherlich Filzstifte haben und haben keine Westoma. Und jetzt wäre es sehr schön, wenn sich alle einen Filzstift aussuchen könnten. Und dann ging sie mit meiner Packung durch die Klasse. Jedes Kind nahm sich einen und für mich blieb schwarz übrig. Und das war natürlich ein furchtbares Erlebnis, was ich bis in mein spätes Leben hineingetragen hat. Und mir fiel dann auch gleich diese Geschichte wieder ein und die habe ich dann als Anfangsgeschichte geschrieben. Und dann meinte der Verlag, das wird gut, das klingt interessant. Und dann habe ich eben einiges aus meinem Leben in der DDR aufgeschrieben. Wie ich aufgewachsen bin, wie du als junges Mädchen natürlich nicht mitkriegst, dass du in einer Diktatur lebst oder so, wenn die Familie stimmt, wenn das Leben ringsherum stimmt, wenn es Oma und Opas gibt, wenn die Schule gut ist.
Genau, du hast
vier Geschwister.
Und du warst auch gerne Pionierin.
Und ich war auch gerne Pionier, weil da gab es am Nachmittag Beschäftigungen, du bist in Arbeitsgemeinschaften gegangen und das war eigentlich für uns Kinder, da als Jungpionier, war das eigentlich in Ordnung. Und je älter du wurdest und je mehr du dann mitbekamst, wo man immer wieder gegen das System angestoßen ist, umso mehr hast du natürlich dann über das System nachgedacht. Und unsere Eltern haben uns natürlich immer schützend zu Hause behandelt und bestimmte Dinge gesagt, wie eben nichts mit in die Schule nehmen, nichts vom Westfernsehen erzählen, dass wir Westfernsehen gucken. Also die haben uns immer wieder auch eingeschärft, wie man sich den Regeln unterordnen muss, um nicht anzustoßen oder Probleme zu kriegen.
Aber deine Mama war ja auch Lehrerin. Ja. Als das dann zum Beispiel mit den Filzstiften war, hat die nicht auch Ärger bekommen? Wo hat dann nicht jemand gesagt, was kriegt ihr für...
Ja, sie wurde auch wegen anderen Geschichten immer gleich zum Direktor zitiert und hat auch mehrere Verweise bekommen, weil wir auch Westfernsehen geguckt haben und der Direktor das dann mitkriegte und sie als Lehrerin in einer sozialistischen Schuleinrichtung und die Kinder gucken Westfernsehen, das geht ja gar nicht.
Ihr das erzählt habt oder wer hat das mitbekommen?
Ja, weil meine eine Schwester sich in der Schule hat versprochen und hat eben einfach erzählt, dass wir zu Hause Pippi Langstrumpf geguckt haben. Und Pippi Langstrumpf gab es gar nicht in der DDR bis Mitte der 70er Jahre. Das gab es gar nicht.
Ich stelle mir das auch unheimlich schwer vor, so als Kind. Du begreifst das ja auch nicht so richtig.
Nein, oft haben wir nicht verstanden, warum unsere Eltern mit uns so geschimpft haben manchmal und dann uns auch immer wieder hingewiesen haben auf bestimmte Dinge, wo wir immer dachten, mein Gott, was regen sich jetzt so auf? Oder wenn meine Mutter weinend aus der Schule kam, weil eben wieder irgendwas mit uns war. Und das war schon schwierig, aber es ist eben so ein Zwiespalt gewesen, auch als Kind. Du warst in einem Land, wo du dich wohlgefühlt hast, wo du deine Freunde hattest, wo alles da war. Und gleichzeitig hast du aber auch immer wieder so Grenzen gemerkt, wie zum Beispiel, dass ich in den Sommerferien nicht zu meiner Oma fahren konnte. Weil die wohnte ja auch in Deutschland. Und da konnte man aber nicht hin. Und das hast du natürlich als Kind gar nicht so kapiert.
Ist sie eigentlich zu euch gekommen?
Sie ist dann im Sommer immer sechs Wochen in die DDR gekommen. Sie nannte das immer die Zone. Meckerte auch immer rum. Und meine Eltern haben dann immer ihr Zeichen gegeben, dass sie nicht so über die DDR in Anwesenheit der Kinder schimpfen soll und war dann immer drei Wochen bei uns und drei Wochen bei ihrem anderen Sohn in Neubrandenburg bei meinem Onkel und hat ihre Zeit geteilt und war dann immer da und wenn wir sie dann zum Bahnhof brachten, haben wir gesagt, wir wollen jetzt heute mal mitfahren, wo du wohnst und so und haben wir gesagt, das geht nicht, kannst nicht mitfahren, konnten wir nicht verstehen.
Da waren ja immer die Pakete, die sie dann mitgebracht hat. Aber so dieser Verzicht, war euch das eigentlich so klar? Weil zum Beispiel erinnere ich mich an die Geschichte, die du erzählt hast, dass ihr ja eine Fleischerei im Haus hattet. Also es war irgendwie so organisiert. Und auch mit denen war ja dann irgendwie klar, wir tauschen uns ein bisschen aus. Also das war ja auch sehr so.
Das ist so auch was Typisches in der DDR, was ja heute auch noch viele erzählen, dass man einfach immer seine Kontakte hatte und der eine hatte das, der andere hatte das. Es war dadurch so eine Solidargemeinschaft. Ja? Die Solidarität untereinander war schon sehr groß. Und dann wusste man eben, dann und dann kommt im Gemüseladen das und das an. Und dann kannst du eben hingehen und die packt dir eben mal zwei Orangen weg. Oder beim Fleischer hatten wir eben Beziehungen, weil wir im selben Haus wohnten. Und dann gab es eben auch die Wiener Würstchen ab und zu mal. Oder ein gutes Stückchen Rinderfilet, was eben nicht tagtäglich in den Läden hing. Also dieses, dass man mit wenig aufgewachsen ist, das ist heute manchmal sowas, wo ich jetzt nicht dankbar bin, aber ich bin manchmal auch dankbar darüber, dass ich beide Systeme kennengelernt habe, weil ich eben weiß, wie es ist, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die natürlich eine Diktatur ist, aber auch eine Mangelgesellschaft in vielen Dingen war. Mhm. Und jetzt lebe ich in einer Gesellschaft voller Überfluss. Also ich stehe manchmal heute immer noch vor irgendeinem Superregal und gucke mir dann die 30 Sorten Joghurt an, wo ich sage, zwei würden es auch machen. Und trotzdem
ist sogar nachweislich, dass das eher ungesund ist für den Gefühlsgehirn.
Ja, aber
immer diese Auswahl, immer diese Entscheidung.
Und trotzdem weiß ich eben, dass wir oft dann in der DDR es auch satt hatten. Wir sind manchmal in den Konsum gegangen, so hieß es ja, und haben gedacht, was wollen wir denn essen? Immer dasselbe. Ja. Immer Kartoffeln, immer das, immer. Es gab, also wir haben alle sehr fantasievoll gekocht. Und uns dann untereinander auch immer ausgetauscht und uns dann immer so, wenn wir ein bisschen Rotwein hatten aus Bulgarien und uns dann so eine Pizza gezaubert haben, dann haben wir gesagt, jetzt sind wir mal in Italien und so. Also wir haben dann einfach die Fantasie walten lassen.
Es war ja auch so, wenn man heute durchscrollt, kriegt man auch 1000 Radiosender, so war das natürlich auch nicht. Gerade das Jugendprogramm DT64, sagt Ihnen das noch was?
Na klar, das kennt jeder. Das war natürlich ein gesteuertes Jugendfernsehen, das war auch von sehr treuen FDJ-Lern gestaltet, die wurden extra ausgesucht, die da die Moderatoren und so weiter waren. Und da wurde versucht, die Jugend der DDR ein bisschen zu befrieden, sage ich mal. Also es wurden ja Westbands geholt oder es traten dann unsere Bands auf und man hat dann zugehört. Also man hat versucht, der Jugend was zu bieten, weil wir natürlich als junge Menschen in der DDR auch immer mehr mitkriegten, was um uns herum passierte. Und wir waren irgendwie hinten dran. Also wir wollten eben auch die Jeans anziehen und wollten eben auch die Stones hören.
Ja, und mitschneiden. Es wurde ja teilweise extra so gespielt, dass man das auf Kassette dann mitschneiden konnte. Und so. Und gerade dieser Radiosender, der hat eine ganz besondere Geschichte. Christoph Hempker stellt sie Ihnen vor.
Ich stehe auf DT64.
DT64, ein Radiosender aus der ehemaligen DDR. Hörer und Redakteur von DT64 in einem der früheren Studios des Senders im Osten Berlins, Alexander Pelemann und Jörg Wagner.
DT64 war für mich das freiste Medium in der DDR. DT64 war schon Social, bevor es die Social Media gab, weil DT64 war ein Radio von oben und unten. Ein von der Radiobewegung getragenes Radio, besonders nach der Wende.
18:30 Uhr, 18 Grad in Berlin.
1964 kreiert der Berliner Rundfunk zum Deutschlandtreffen der FDJ ein Festivalradio. Dies kommt so gut an, dass es fortan regelmäßig im Programm läuft.
Schaurig ist es draußen, jawohl, schaurig bis zum großen Zeh, denn draußen fällt der letzte Schnee.
Die Beatles wurden schwarz besorgt, hat man mir erzählt. Ich nehme mal an, mit einem sogenannten Luftmitschnitt, also in dem Fall den Rias mitgeschnitten und dann auf 38er Studioband dann abgespielt.
Ausschließlich Westmusik geht natürlich nicht. DDR-Schlager und linientreue FDJ-Texte gehören ebenso zum Programm des Jugendsenders.
Das Gesamtspektrum ging natürlich vom Singelied der FDJ, Stichwort Hartmut König, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst, bis hin zu, nehmen wir nur Renft als Kombo, die dann auch verboten wurde, bei DT64 sehr oft gespielt. Das war immer abhängig von den Zensoren im SED-Politbüro. Es war stimmungsabhängig auch von der politischen Großwetterlage. Aber das war das Schicksal von DT64, ein ständiges Auf und Ab von Freiheit und Bevormundung.
Ab 1987 gibt es DT64 sogar als Vollprogramm. Dann die Wende im Herbst 89.
Für mich war der Rücktritt Honecker der Impuls. Von da an war DT64 entfesselt. Wir sendeten das, was wir endlich wollten, was wir so mit angezogener Handbremse immer wieder versucht hatten. Und die Hörer und Hörer gaben uns recht. Also sie waren plötzlich mit uns in einem Boot des Umbruchs, des Transformationsprozesses.
Da war es auch plötzlich ganz wichtig, dass es eben auch ein Medium aus der DDR war, das über die DDR berichtete.
Und die Stars kommen ins Studio. David Bowie, Maruscha, die Prinzen, Udo Lindenberg.
Ist ja alles wie ein schöner Traum.
Ein Radiotraum, der im wiedervereinigten Deutschland bald zu platzen droht. DT64 als landesweiter Jugendsender, das gefällt vielen Politikern und Westmedien nicht.
Die Polizei hält mich nicht.
Die D65 wurde ja vor allen Dingen zuerst für den Norden abgeschaltet, weil der NDR mit seiner Behauptung einer nordischen Identität das Terrain an sich riss. Und dann setzte eben dieser Sterbeprozess ein mit dem Absetzen des ORB.
1991 und 92 kommt es zu Demonstrationen der Hörerschaft für den Erhalt. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Quasi erst die Leute, die uns gerne hörten, die dafür gehungert haben, die Sitzblockaden gemacht hatten in Dresden, die Unterschriftensammlungen, Demos gemacht haben, haben uns eigentlich gezeigt, dass wir nicht einfach aufhören können.
Eine Hoffnung setzen sie in den Mitteldeutschen Rundfunk.
Die D64 wurde übernommen vom MDR, bekam eine UKW-Gnadenfrist für ein halbes Jahr, ging dann auf Mittelwelle für ein Jahr. Und wurde dann als MDR Sputnik schließlich in den Äther geschossen und gleichzeitig zu Tode reformiert.
Was bleibt, sind die Erinnerungen an ein unkonventionelles Jugendradio aus der DDR, das von Medienpolitikern nicht mehr gewollt war.
Ich weiß, dass unser Kollege Jens Riefer hat da auch gearbeitet.
Ja, und das ist auch wieder so ein Beispiel eigentlich, wie viele Fehler gemacht wurden nach der Wende, die wir heute... Letztes Jahr war 35. Jahrestag des Mauerfalls, auch immer wieder merken. Also es war natürlich ein schwieriger Prozess, 89. Es gab sowas vorher noch nicht, zwei Systeme, zwei Teile von einem Land wieder zusammenzufügen. Aber es wurden eben viele, viele Fehler gemacht. Und so einen Sender hätte man sicherlich auch erhalten können oder eben traditionell weiter betreiben. Also so ein DT64, auch wie sie sich nach der Wende eingesetzt haben. Da könnten wir jetzt massenweise Beispiele nennen. Und dass das ein Problem ist und wir das eben 35 Jahre immer noch mit uns rumschleppen, das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen meines Buches, wo ich einfach sagen muss, natürlich war die DDR eine Diktatur und natürlich war es ein Unrechtsstaat und es war das Beste, was uns passieren konnte mit der Wiedervereinigung. Aber es ist auch so, dass es vieles in der DDR gab, wo man hätte noch mal überlegen müssen. Also was haben wir für Biografien von Menschen kaputt gemacht? Wieso mussten so viele Betriebe wirklich radikal geschlossen werden? Was sind da für kapitalistische Haie gekommen und haben sich da losgestürzt? Oder eben zum Beispiel so ein Sender. Warum haben sich Leute nicht auch eigene Leute aus dem Land, aus der ehemaligen DDR stark gemacht für so einen Sender. Da ist, oder eben Kindergärten. Ich sage mal auch so ein Beispiel von Kinderkrippen, Kitas. Das wurde ja am Anfang nach der Wende total verteufelt, weil es natürlich alles unter dem Motto stand, Sozialismus, das war die Erziehung schon der Babys und so. Heute wissen wir, dass es eigentlich eine Unterstützung für die Frauen ist, für die Arbeit, dass es wichtig ist, dass wir heute viel zu wenig Kita-Plätze haben. Mhm. Es gibt massenweise diese Sachen. Oder eben auch die Gehälter, wie da wieder so ein Beispiel sind. Ne? Gehälter im Osten noch anders.
Immer noch.
Also wo du sagst, das kann eigentlich nicht wahr sein.
Ja, oder auch der Bevölkerungsrückgang ist ja auch erschreckend.
Wenn ich eben sowas höre mit so einem Sender wie DT64, so eine bestimmte Identität auch lassen und stehen lassen und dann weiterpflegen und meinetwegen auch dementsprechend umändern, wäre viel spannender gewesen, als von vornherein zu sagen, Schluss, aus, weg damit.
War das vielleicht auch so ein bisschen, weil es wurde sich ja immer Richtung Westen gewendet, auch von Ostdeutschland damals. Umgekehrt aus dem Westen wurde nicht unbedingt Richtung Osten geguckt, wie die Menschen dort leben. Ist das so ein bisschen, dass das Verständnis fehlte? Und es war ja auch nur dieses gefühlt kleine Zeitfenster, wurde immer gesagt, das wir jetzt haben, um uns irgendwie in der Wiedervereinigung alle wieder zusammenzutun. Meinst du, da lag der Fehler auch?
Ich denke schon. Also, dass man einfach, wir haben zwangsläufig immer nach dem Westen geguckt. Der Westen hat sich wenig für den Osten interessiert. Und selbst heute, 30 oder 35 Jahre später, bekomme ich oft bei der Lesung auch mit, wie Bürger aus den alten Bundesländern zu mir kommen und sagen, das habe ich alles gar nicht gewusst, das hat mich nicht interessiert. Wir haben uns immer für den anderen Teil interessiert, natürlich zwangsläufig, weil es das für uns das bessere Deutschland war, weil dort einfach alles anders funktioniert hat. So. Und so eine Sehnsucht auch bei uns war. Aber in den Osten wurde nicht geguckt. Und dass wir eben anders gelebt haben und uns es ja vorher nicht aussuchen konnten. Es war der furchtbare Krieg. Und dann wurde Deutschland geteilt. Und der eine Teil lebt jetzt auf einmal im Osten und der andere im Westen. Und wir waren eben die, die im Osten lebten und anders aufgewachsen sind. Und deshalb ist dieses Verständnis füreinander, dass wir beide Seiten, dass wir eigentlich zusammengehören, das ist etwas, wo ich immer wieder sagen muss, dafür müssen wir viel mehr uns einsetzen und viel mehr auch miteinander darüber reden, auch heute noch. Ich habe auch vieles aus Westdeutschland gelernt, was ich vorher nicht wusste, weil ich einfach mich dafür interessiert habe. Und ich appelliere auch immer wieder an die Bürger der alten Bundesländer, vielmehr sich auch mit dem Osten auseinanderzusetzen. Was ist denn da gewesen? Warum sind die Leute so erzogen worden oder warum haben sie so gelebt?
Wie war das eigentlich? Du hast ja die Theaterhochschule abgeschlossen und warst eben auch eine super begehrte Schauspielerin danach. Auch durftest deshalb auch ausreisen in die BRD, wo wir gerade über diesen Blick sprechen Richtung Westen und Osten. Wie war denn das für dich, als du dann das erste Mal, weil du eben Gretchen in Faust gespielt hast?
Also Ausreisen, es war ein,
Ein Besuch.
Ja. Und das war schon ein Schockerlebnis für mich. Also ich bin da rübergefahren und habe vor allen Dingen gesehen, dass das ein Land war, wo alles aufgebaut war, wo die Häuser nicht kaputt waren, wo die Regale voll waren. Und ich bin dann mit so einem Gefühl zurückgefahren, wieso werde ich eigentlich im Osten so bestraft für diesen furchtbaren Krieg? Also das war so ein bisschen so meine Erfahrung damals. Und,
so nach dem Motto, wir müssen drunter leiden.
Wir müssen mehr drunter leiden als die anderen, weil wir eben jetzt die Russen auf unserer Seite haben, beziehungsweise eben es so geteilt wurde, da ist eben der eine Teil jetzt, der sozialistische Teil, und da drüben ist der andere Teil Deutschlands. Und da sind die Amerikaner, da sind die Russen. Also ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Ich fühlte mich irgendwie bestraft, aber ich kann das gar nicht so richtig formulieren. Ich war entsetzt. Und es war auch damals so, dass ich dann bei diesem Gastspiel zwei Angebote bekam und unter anderem eins von einem Intendanten in Mannheim. Und man gab mir auch sofort die Möglichkeit, im Westen zu bleiben, abzuhauen, was ja auch ab und zu mal immer wieder auch Kollegen gemacht haben. Mhm. Logischerweise, alle hatten ihre Gründe. Und ich bin aber zurückgefahren, obwohl es verführerisch war. Und ich dachte auch so, jetzt hier in dem Land weiterleben wäre nicht schlecht. Aber meine Familie, meine Freunde, alles war im Osten und da gehörte ich hin.
Und deshalb auch mein Herz ließ sich nicht teilen.
Mein Herz ließ sich nicht teilen. Und dann war von da an, habe ich aber auch immer in dem Land so gelebt, dass ich immer was verändern wollte, dass ich also meinen Mund aufgemacht habe. Das habe ich eigentlich immer gemacht und immer versucht, auch Dinge anzusprechen und ehrlich zu sein und natürlich auch immer diesen Weg zu gehen, möglichst nicht mit den Institutionen anzustoßen, um dann eben knallharte Konsequenzen zu haben, wie viele Bürger in der DDR hatten, die mit dem System sich auseinandergesetzt haben und eben Kritik geübt haben, die dann ins Gefängnis gegangen sind und. Das ist mir zum Glück verschont geblieben. Aber man konnte eben auch geschickt als junger Mensch in der DDR immer wieder auch auf Themen hinweisen.
Aber wo du das gerade sagtest, mit dem, dass du halt auch was gesagt hast, dann erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von dir und Udo Lindenberg sozusagen, weil das war ja etwas, was du von einem deiner Besuche in der BRD damals mitgebracht hast, eine Udo Lindenberg-Platte.
Ja, genau so ist es.
Ich vorstelle, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen
die und die ist ja so richtig schön signiert von Udo Lindenberg. Und das war eben sowas, die hatte ich dann gespart von meinem Tagegeld. Ja. Wir bekamen damals Tagegeld. Ja. Und die lag dann in meinem Koffer oben drauf und dann bei der Grenzkontrolle kam dann der Grenzer und sagte, ja, was ist denn das hier? Und sag ich, ja, Udo Lindenberg. Und kapitalistisches Gedankengut wird einbehalten, dürfen Sie nicht mit in die DDR reinnehmen. Und dann bin ich wirklich ausgeflippt und habe gesagt, Sie können froh sein, dass ich überhaupt zurückgekommen bin hier in die DDR und so und geben Sie jetzt meine Platte wieder. Und dann wurde ich in ein Abteil gesetzt und dann kam eine Mitarbeiterin des Theaters, die für die Staatssicherheit gearbeitet hat und hat dann mich da aus dieser Situation rausgeholt und ich bekam auch diese Platte wieder. Und nach der Wende war ich dann hier in Hamburg bei einem schönen ZDF-Sommerfest und da lief Udo Lindenberg lang und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm die Geschichte erzählt, er hat sich das auch alles angehört und dann haben wir uns später im Atlantik, wo er immer residiert, sozusagen getroffen, an der Bar Eierlikör getrunken und der hat sie mir signiert.
Und ich habe ihn so stellt auch, man sich das vor.
Ja, wirklich, es war ganz, und es ist immer so, wenn wir uns sehen, wir wissen, wer wir sind und er spricht mich auch immer an und ich freue mich darüber und finde es auch toll, dass ich ihn in meinem Buch erwähnen konnte und habe auch eine Zeichnung von ihm drin und so. Also, schön. Udo, danke.
Das ist eine schöne Geschichte, ja. Ist das eigentlich so, weil du eben so eine erfolgreiche Schauspielerin, was sagst du? Du sagtest gerade, da kam jemand vom Theater, hat mich da sozusagen
gefragt.
Genau. Ist das so ein bisschen, dass du dadurch auch die Möglichkeit hattest, ein bisschen privilegierter da unterwegs zu sein?
Natürlich. Also das hast du schon. Du kannst schon bist privilegierter. Und das ist ja auch sowas, wo ich immer denke, das ist auch die Aufgabe von Künstlern, wenn sie eben privilegierter sind, dann diese Situation oder diese besondere Situation, die sie haben, wahrzunehmen und dann auch dieses zu benutzen. Und ich versuche eben jetzt mit diesem Buch auch das zu benutzen. Manche kaufen das einfach, weil sie wissen wollen, ach, das ist diese Schauspielerin hier aus In aller Freundschaft. Interessant, was haben die geschrieben? Und auf einmal setzen sie sich mit dem Thema auseinander, Ost-West. Und das finde ich eigentlich spannend. Und das ist so etwas, wo ich denke, ja, da muss man manchmal geschickt sein. Und ich glaube, ich mache ja gerade eine Lesereise, ich war viel unterwegs jetzt und kriege auch mit, dass das bei den Leuten sehr ankommt und wir auch immer wieder die Bevölkerung, wir, die in dem Land leben, unterschätzen. Die sind alle viel politischer, als wir denken. Die sind alle viel klüger. Die blicken da viel mehr durch und müssten einfach manchmal noch mutiger sein und die Demokratie viel mehr wahrnehmen. Und das ist auch sowas, wofür ich mich immer einsetze. Demokratie leben, weil das habe ich eben als junges Mädchen so nicht erleben können in der DDR.
Ja, da sind wir bei einem, der sich immer nach Freiheit gesehnt hat in der DDR. Der Mecklenburger Uwe Kaspereit nämlich. Aber er landete eben im ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis. Aber das hat er erst Jahre später erfahren. Das ist eine unglaubliche Geschichte von Britta Kunft.
Uwe Kaspereit wurde zu DDR-Zeiten in ein Gefängnis in Schwerin gebracht. Die Stasi machte das so, dass er nicht wissen konnte, wo er sich befand. Anfang der 90er Jahre will er hier eine Ausstellung besuchen und erkennt plötzlich das Gebäude wieder, in dem er in Untersuchungshaft saß.
Genauso habe ich diese Zelle das erste Mal gesehen, als die Tür geöffnet wurde und ich reingehen sollte. Zwei Betten. Und so ist es auch dann, als ich das erste Mal nach vielen Jahren wieder hier war, als es die DDR nicht mehr gab. So habe ich meine Zelle auch wieder entdeckt. Ich habe mich auf die Matratze gesetzt und habe eine Stunde erst mal da gesessen, um alles einwirken zu lassen, auf mich wirken zu lassen. Und mir liefen die damaligen Geschehnisse wie in einem Film ab. Und das Schönste dabei war, dass die Tür offen blieb und ich danach wieder rausgehen konnte. Das Gefühl werde ich nie vergessen. Das war absolut sehr, sehr emotional für mich damals.
In den 70er Jahren hatte er mehrere Ausreiseanträge gestellt, mit 19. Die Anträge wurden aber abgelehnt. Dann wollte er seiner Forderung Nachdruck verleihen, hängte am Marktplatz in Bützow Flugblätter auf. Kämpft für den Frieden stand zum Beispiel drauf. Als 19-Jähriger wollte Uwe Kaspereit so mit der Stasi reden.
Ich möchte nur mein Leben selbst gestalten. Und das kann ich gerne mit euch diskutieren. Und darauf war ich aus. Ich war auf diese Konfrontation verbaler Art aus. Ich wollte mein Recht einfordern, verbal einfordern.
Stattdessen Verhöre, Verurteilung. 4 Jahre lang im Visier der Stasi. Kontrolle und immer wieder Gefängnis. 1981 kauft die Bundesrepublik Uwe Kaspereit frei. In Hamburg fängt er ein neues Leben an, gründet eine Familie. Seine persönliche Geschichte zeigt, was Christian Glüher bei seiner politischen Bildungsarbeit vermitteln möchte.
Dass wir Grundrechte haben, dass wir Freiheitsrechte haben, dass wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben und dass das alles Werte sind, die unglaublich wertvoll sind, die es einfach auch zu bewahren gilt, die können an einem Ort wie diesem, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht werden.
Menschen wie Uwe Kaspereit sollten in ihrem Selbstvertrauen erschüttert werden. Zersetzung hieß die Vorgabe aus dem Ministerium für Staatssicherheit.
Man ist alle 3 bis 5 bis 6 Minuten durch den Spion beobachtet worden, egal was man hier gerade tat, ob man gerade auf Toilette war oder ob man sich ans Fenster begeben hatte, mal in den Himmel geschaut hat. Mir wurde gesagt, wie ich zu liegen hatte auf der Matratze, wie ich meine Bettdecke zu positionieren hatte, wie meine Blickrichtung sein sollte. Ich durfte mich nicht drehen, ständig wurde das Licht angemacht. Auch nachts wurde ich natürlich immer geweckt. Es gab diesen Schlafanzug, den man da natürlich bewusst erzeugt hatte dadurch.
Die Tür schallisoliert. Das Verhörzimmer. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Zu besichtigen im Dokumentationszentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Opfer der Diktaturen in Deutschland.
So funktioniert Diktatur. Ne? Hier, keiner darf sich sicher sein. Mein Vater hat immer gesagt, wir haben noch alles. Wir haben eine Wohnung, wir haben Arbeit, wir werden satt. Ich sage, ja, und die Freiheit? Ja gut, die haben wir nicht, aber willst du deswegen alles aufs Spiel setzen?
Jahre später wird sein Vater zu ihm sagen, Junge, du hast alles richtig gemacht.
Unglaubliche Geschichte, oder? Ja, am 4. September 1989 begannen sie, die ersten Demonstrationen in Leipzig. Das sieht man jetzt hier auch, wo wir sind. Ein paar Wochen später hast du auch mitgemacht. Mhm. Erzähl mal, was war das damals für ein Gefühl, da mitzulaufen?
Also es war natürlich am Anfang geprägt von Angst. Also das war schon so, dass man nicht wusste, wirst du jetzt an der nächsten Ecke mit einsortiert, in irgend so einen, auf so einen Lastwagen mitgeschmissen und irgendwo hingefahren. Aber es war gleichzeitig auch sowas wie endlich passiert was und endlich gehen die Leute auf die Straße und lassen es nicht mehr mit sich machen. Und je mehr immer kamen, umso mutiger wurde man auch. Und dann war ja der berühmte 9. Oktober, das ist der berühmte Montag in Leipzig gewesen, wo ja alle dachten, an dem Tag kommen vielleicht 5.000 und dann hält die aktuelle Kamera, das war damals die Nachrichtensendung der DDR, auf diese sogenannten Konterrevolutionäre drauf. Und dann war es das. Und dann kamen eben an diesem Montag 70.000. Und das war der, und da habe ich auch wieder, muss ich mal wieder daran erinnern, wo ich sagen muss, die Masse macht es. Also die Masse kann einfach was bewegen. Und die Leute waren mutig, alle sind an dem Tag, ich auch. Ich habe auch fünfmal überlegt, gehst du hin oder gehst du nicht hin? Und habe dann auch eine Kerze ins Fenster gestellt und bin dann da hingelaufen Richtung Nikolaikirche. Und dann sind wir rumgelaufen einmal um diesen Ring. Und das ist ja so ein Foto davon auch.
Genau. Ja.
Das ist der Leipziger Ring. Hier rechts ist noch die Blechbüchse zu sehen. Das war das Kaufhaus. Da drüben die Kirche. Da hinten am Ende wäre jetzt der Bahnhof, um mal so eine Orientierung zu sagen. Mhm. Und da sieht man eben, wie wir einmal um den Ring laufen. Und hier vorne machte man jetzt so eine Runde. Und dann endeten wir an dem Gebäude der Staatssicherheit. Und da wurden dann alle Kerzen hingestellt und Stasi raus und gebrüllt. Und das war dann immer so der Höhepunkt.
Aber da sehen wir jetzt auch noch mal die Bilder in der...
Ja.
Genau. Die damals gemacht
wurden. Und man muss immer wieder sagen, dass man, wir wussten ja nicht, dass in anderen Städten der DDR, Gotha, Jena, auch überall Demonstrationen stattfanden. Das wurde ja alles so gestört, dass man keine Infos bekam. Aber Leipzig war schon die entscheidende Stadt und Leipzig war die Heldenstadt, das muss man immer wieder sagen. Und ich war dabei und das ist für mich heute immer noch
so ein Erlebnis, wo ich sage,
boah, gut, dass du das mitgemacht hast, auch auf die Gefahr hin, dass du eben... ja, einkassiert hättest werden können und dann ein paar Tage im Gefängnis gewesen wärst oder wie auch immer. Und ich kannte ja auch einigen, die das passiert ist. Und heute bin ich froh, dass ich das, dass ich so eine friedliche Revolution erlebt habe.
Und als dann am 9. November die Mauer fiel, standst du ja auf der Bühne.
Und ich stand auf der Bühne.
Das stelle ich mir völlig skurril vor.
Naja, das war einfach so ein Tag. Ich spielte auch ein Stück, das hieß Spiel von Liebe und Zufall. Also das ist ja auch sowas, wo ich sage, Liebe, Deutschland, Zufall, Mauer wird geöffnet. Und es war ein unheimlicher Krach in den Gassen. Also die Gassen rechts und links neben der Bühne, wo der Inspizient ist und die Techniker. Und ich habe dann immer nur, wenn ich abgegangen bin und was anderes an, was machst du, so ein Krach hier? Und dann kam immer, in Berlin ist irgendwas los, die Mauer wird geöffnet und so. Und wir alle. Und dann haben wir nicht schneller gespielt, aber wir haben es versucht. Das geht natürlich bei einem Klassiker. Und dann sind wir alle, genau, schneller geredet. Und dann sind wir alle ganz schnell in die Kantine zu den Technikern, weil die hatten einen Fernseher und dann haben wir das gesehen. Und das war einfach unglaublich. Also wir haben es nicht für möglich gehalten. Das war, wir wussten, dass Veränderungen stattfinden werden. Wir wussten auch, dass die Mauer sicherlich nicht mehr lange stehen wird. Aber wie das dann so wird, das wusste keiner. Aber dass auf einmal am 9. November die Mauer fällt, also damit hatte damals keiner gerechnet.
Hast du nicht das Gefühl gehabt, ich muss da sofort hinstellen?
Ja, ja. Ich bin am nächsten Früh habe ich mich angestellt und habe mir gleich diesen Stempel in meinen DDR-Ausweis geholt. Das war ja erstmal so eine Art Visum, Reisevisum, dass man fahren durfte, weil die alle nicht wussten, wie lange ist das jetzt und so. Und bin dann auch nach Berlin gefahren und mit Freunden und den Kudamm hoch, den Kudamm runter. Und das war, das sind alles Erlebnisse, die vergisst man nicht.
Das glaube ich. Wir haben ja gerade, ne, also wenn du so darüber sprichst und man merkt auch, dein Herz ist da drin und diese Gänsehaut, die man kriegt. Wenn man an die Montagsdemos denkt und jetzt hast du vorhin darüber gesprochen, wie weit Ost und West eben doch noch voneinander entfernt ist. Was meinst du, was ist von diesem Montagsgefühl, von den Montagsdemos übergriffen?
Ja, ich glaube, also es sind, so, sind verschiedene Dinge. Ich denke, dass die Ostdeutschen sich wirklich immer öfter daran erinnern sollten, also diese Generation von mir und auch ihre Kinder, wie die DDR zum Schluss war. Also dass es so einfach nicht funktioniert hat und dass es wirklich das Beste war, was uns allen passiert ist, dass die Wiedervereinigung gekommen ist. So. Und dass wir heute aber ganz intensiv wirklich daran arbeiten müssen, dass der Osten und Westen zusammenwächst und wirklich zusammenwächst und nicht immer dieses, was machen die Ossis da jetzt und wieso sie wählen da so viele AfD und so. Also auch diese Berichterstattung, die oft stattfindet, ist einfach nicht gut. Und da denke ich, dass wir müssen auf beiden Seiten viel mehr aufeinander hören und ich appelliere auch immer an die vielen lieben Menschen in den alten Bundesländern, interessiert euch ein bisschen noch mal für das, was 45 war, also in die Geschichte noch mal gehen. Deutschland ist geteilt worden, es gab auf einmal zwei Deutschlands, das eine war so, das andere war so. Wie haben die im Osten gelebt, warum haben die so gekämpft?
Das ist ja auch, genau, und das ist es ja auch, dass man mehr weiß über den anderen. Genau. Und dafür setzen Sie sich ja auch ein, zusammen mit Ihrem Mann machen Sie auch eine ganz tolle Aufarbeitung für das gegenseitige Verständnis von
Osten. Wir gehen in Schulklassen.
Genau, genau. Und mein Kollege Hanno Gröpper, der hat mal das Geschichtsprofil des Trave-Gymnasiums Lübeck getroffen und zeigt da, wie Schüler und Schülerinnen heute über die Zeit der Teilung denken.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Und doch,
Zwei Monate später, im August 1961, beginnt die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer und schließt die Grenze nach Westdeutschland. Fortan teilt eine fast 1400 Kilometer lange Grenzanlage Deutschland in Ost und West. Einigen gelingt die Flucht in letzter Minute, wie dem Grenzsoldaten Konrad Schumann. Doch viele schaffen es nicht. An diese Zeit erinnern heute noch Museen wie das Grenzhus Schlagsdorf, das selbst im ehemaligen Sperrgebiet der DDR liegt.
Es kommt die Idee auf, solche Waffen an diesen Zaun zu bauen, diese sogenannten Splitterminen. Und die sind auf drei Ebenen an diesen Zaun montiert. Oben, in der Mitte und unten, müsst ihr euch vorstellen. Und sie sind verbunden mit diesen Drähten.
Also ich finde es sehr krass, allein dass mit dem Leben gespielt wird und dass allein so ein Zaun eine Person auch töten kann. Ich finde, das ist sehr krass, wie stark diese Grenzen überhaupt geschützt wurden vor den Menschen.
Bennett besucht das Geschichtsprofil des Trave-Gymnasiums in Lübeck. Die deutsche Teilung haben er und seine Mitschüler selbst nicht miterlebt.
Es ist natürlich auch noch wichtig, sie für mögliche, noch zu bewältigende Probleme des Zusammenwachsens zu sensibilisieren. Allgemeine Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist die Bildung des Urteilsvermögens. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie einen Beitrag dazu leisten, eventuell Vorurteile abzubauen.
Kirsten Scheunemann hat mit ihren Schülern an einem Geschichtswettbewerb der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur teilgenommen. Das Thema? Der Umbruch in der Grenzregion Lübeck durch den Fall der Mauer 1989.
Das wird durch die Mauer sozusagen gespiegelt. Also wir haben hier einmal den Grenzstreifen und das Erholungsgebiet Schlutup. Dann haben wir hier einmal die Trave, also das Erholungsgebiet.
Für den Bau des Modells sind Bennett und die Lara über drei Monate lang in die Vergangenheit der Region um Lübeck eingetaucht, haben mit Zeitzeugen gesprochen, Erinnerungsorte besucht und sich gefragt, inwieweit die Mauer in den Köpfen noch heute besteht.
Gerade in den Köpfen von den Leuten, die die Transformationszeit miterlebt haben, dort steckt die Mauer, denke ich, noch viel im Kopf drin. Und ich denke mal so, es besteht ja eigentlich immer noch diese Grenze, zum Beispiel bei Nachteilen, zum Beispiel beim Gehalt von den Leuten oder ähnliches.
Ihr Projekt und die Führung in Schlagsdorf haben ihren Blick auf die Geschichte verändert und sie haben viel dazugelernt.
Jetzt, finde ich, kann man sich besser in die Lage von zum Beispiel meinen Großeltern hineinversetzen. Wenn die was erzählen, hat sich das erstmal so angehört, als würden die irgendwas erzählen. Aber jetzt hat man die Hintergründe und jetzt kann man es auch nachvollziehen, wie schwer vielleicht die Zeit früher gewesen sein muss.
Sich der deutsch-deutschen Geschichte zu nähern, zeigt, wie aktuell das Thema Teilung heute noch ist und was es bedeutet, in Freiheit zu leben.
Was das bedeutet, ja, erklärst du mit deinem Mann eben auch an den Schulen. Zeitenwende, Lebenswende heißt das. Und da berichtet ihr aus dem Leben.
Wir gehen in Schulklassen, weil eben genau das Thema auch ist. Also wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wie unsere Vergangenheit war, dann entstehen einfach so viele Dinge in den Köpfen von jungen Menschen auch, wo man sagt, wie könnt ihr jetzt die wählen oder wieso verhaltet ihr euch so? Also Geschichte, einfach Geschichte aufsaugen. Und wenn man erzählt, wie die deutsche Geschichte war, ganz ehrlich, dann ist das, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und wir erleben das auch in den Schulklassen, dass die Schulen, die Schüler ganz intensiv dran sind und genau das verstehen und das kapieren, worum es uns geht.
Deine persönliche Geschichte, was die Wende angeht, ist ja auch eine ganz besondere. Denn das war ja für dich auch das Happy End im Grunde genommen. Die Öffnung der Mauer mit deinem Mann nämlich zusammen.
Das kam mir noch so lange dazu.
Genau, deshalb komme ich gerade drauf, weil ihr zusammen das eben als Projekt macht. Auch zusammen auf der Theaterbühne steht. Und erzähl noch mal ganz kurz bitte, wie das damals kam.
Also es war einfach so, wir haben zusammen Theater gespielt in Leipzig und dann hat Rüdiger Joswig einen Ausreiseantrag gestellt, hat 4 Jahre auf seine Ausreise gewartet, also auch die harten Zeiten. Und dann nach der Wende haben wir uns in Leipzig wieder getroffen.
Aber kurz, also da hattet ihr auch schon so ein bisschen Augenkontakt.
Also wir hatten, sagen wir mal, wir haben einfach uns ineinander unsterblich verliebt, so? Aber wir waren beide verheiratet und die Vernunft hat gesiegt sozusagen, muss ja manchmal auch sein. Und dann nach der Wende haben wir uns wieder getroffen und wussten eigentlich beide, dass es das ist und haben noch ein bisschen an der Beziehung gearbeitet, weil natürlich auch noch Familien da waren und man will natürlich auch nicht die Menschen verletzen. Und dann sind wir seit vielen Jahren jetzt, also über 30 Jahren zusammen und über 20 Jahre verheiratet. Und das ist mein Traumprinz.
Ja, schön. Es ist alles.
Also auch ein Happy End. Genau. Was es durch den Mauerfall nicht gegeben hätte.
Ja, stimmt.
Sicherlich. Also.
Ja, wobei du eh, ich weiß, ich habe einen Post bei dir gelesen bei Instagram und da stand dann irgendwie, ich bin 65 geworden, ich habe eine tolle Ehe, ich bin jetzt Bestseller-Autorin.
Ja, es sind einfach in dem letzten Jahr so viele Dinge passiert. Ja, es läuft. Ich wünsche mir einfach, dass ich vielleicht das nächste Mal in Hamburg mal lesen kann, weil ich glaube, hier gibt es auch ganz viele interessierte Menschen, die sich das gerne anhören würden.
Und die sich das auch heute gern angeschaut haben.
Bestimmt.
Das war sehr, sehr sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Morgen bei uns zu Gast Dr. Chris Medmann, Chef von Foodwatch, dann mit Inka Schneider. Ja, wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir hoffen, Ihnen hat es auch so viel Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang weitermachen.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte im schönen Hamburg, wie immer.
Sehr toll. Schön. Vielen Dank.